Deutschlandfunk.
7 Uhr, die Nachrichten. Inmitten des Kriegs zwischen Israel und dem Iran starten Außenminister Wadephul und seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien eine diplomatische Initiative zur Deeskalation. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Diplomatenkreise berichten, wollen sie morgen in Genf mit dem iranischen Außenminister Araghchi zusammenkommen. Bundeskanzler Merz schrieb im Online-Dienst X, er unterstütze die Bemühungen. Sie seien mit den USA abgestimmt. Der Iran sei aufgerufen, jetzt schnell ein Abkommen auszuhandeln, das die gravierenden Bedenken zum Nuklearprogramm ausräume. Deutschland wolle dazu seinen diplomatischen Beitrag leisten. Israel hat seine Angriffe auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran fortgesetzt. Nach Angaben der Armee wurden in der vergangenen Nacht erneut Raketenabschussrampen und Depots angegriffen. Zudem rief Israel die Einwohner der iranischen Städte Arak und Khandab auf, sich in Sicherheit zu bringen. In der Nähe befinden sich jeweils Atomanlagen. Die iranische Flugabwehr bestätigte die israelischen Angaben. In den Teheraner Vororten habe man mehrere Drohnen abgefangen, hieß es. Nach Darstellung der in den USA ansässigen Organisation Human Rights Activists wurden im Iran seit Beginn des Kriegs mehr als 630 Menschen getötet. Gut ein Drittel davon seien Zivilisten gewesen. Das israelische Militär berichtete heute früh über weiteren Raketenbeschuss aus dem Iran. Die Rede ist von Explosionen in Tel Aviv und in Jerusalem. Im Süden von Israel wurde nach Angaben des israelischen Außenministeriums ein Krankenhaus getroffen. Russlands Präsident Putin hat Deutschland vor Konsequenzen bei einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gewarnt. Dies würde die deutsch-russischen Beziehungen komplett ruinieren, sagte Putin bei einem Gespräch mit Vertretern ausländischer Medien in St. Petersburg. Zudem erklärte der Staatschef seine Bereitschaft für ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz. Wenn der deutsche Regierungschef anrufen und reden wolle, dann sei er offen für diesen Kontakt. Russland sehe Deutschland aber nicht als neutral an. Berlin stehe auf der Seite der Ukraine und könne nicht als Vermittler akzeptiert werden. Studenten und Austauschschüler können sich offenbar demnächst wieder um Visa für die USA bewerben. Politico und die Washington Post berichten, US-Botschaften und Konsulate sollten wieder Termine für Visa-Interviews vergeben. Antragsteller müssten sich allerdings künftig einer stärkeren Überprüfung ihrer Online-Aktivitäten unterziehen. Zweck dieser Maßnahme sei es, Bewerberinnen und Bewerber ausfindig zu machen, die feindselige Einstellungen gegenüber den USA hätten, ausländische Terroristen unterstützten oder durch antisemitische Taten auffielen. Vergangenen Monat hatte die US-Regierung die Vergabe von Terminen für Visa-Anträge von ausländischen Studierenden und Teilnehmern von Austauschprogrammen gestoppt. Katholikinnen und Katholiken feiern am heutigen Donnerstag Fronleichnam. In vielen Städten gibt es Freiluftgottesdienste auf zentralen Plätzen. Hinzu kommen alte Traditionen wie die Seeprozession auf dem Staffelsee in Oberbayern oder die Mülheimer Gottestracht, eine große Schiffsprozession auf dem Rhein in Köln. Der mittelalterliche Name bedeutet so viel wie Fest des Leibes und Blutes Christi. Im Mittelpunkt stehen die Verehrung der Eucharistie und ein sichtbares Bekenntnis zum Glauben. Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag in 6 Bundesländern sowie in einigen überwiegend katholischen Gemeinden in Sachsen und Thüringen. Bei der Fußball-Europameisterschaft der U21 hat das DFB-Team mit 2:1 gegen England gewonnen. Es war der 3. Sieg im 3. Spiel der deutschen Auswahl, die bereits vorher für das Viertelfinale qualifiziert war. Als Gruppensieger trifft Deutschland nun auf Italien. Das Wetter? Tagsüber heiter oder sonnig, in der Nordosthälfte wechselnd bewölkt, dort 18 bis 24, sonst bis 31 Grad. Morgen im Norden und Nordosten teils stärkere Quellbewölkung, sonst sonnig, im Tagesverlauf von Westen her Wolkenfelder, 18 bis 30 Grad. Das waren die Nachrichten.
7.05 Uhr die Presseschau im Deutschlandfunk. Nach der Pressekonferenz der Hamburger Polizei, bei der verheerende Fälle von Cybermobbing und Pädokriminalität bekannt wurden, befassen sich viele Zeitungen mit den Forderungen nach Altersgrenzen für soziale Medien. Auch das nun erreichte 2%-Ziel der NATO ist ein Thema. Zunächst aber geht es um das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt: Mit ihrem Plan für Steuererleichterungen traut sich die Bundesregierung was. Ob verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen nun zum Gamechanger in Sachen stotternder Konjunktur werden, sei dahingestellt. Und vielen Unternehmen wären verkraftbare Energiepreise wohl lieber als eine gesenkte Körperschaftssteuer. Aber sei's drum, im Moment geht es ohnehin erstmal um eine andere Frage. Wer muss eine wie große Kröte schlucken? Wie immer bei solchen Vorhaben werden die nun laufenden Gespräche zwischen Bund, Ländern und Kommunen von Gefeilsche geprägt sein. Gerade die Kommunen würde das Merzsche Steuerpaket 13,5 Milliarden Euro kosten. Und das zu einer Zeit, in der sie ohnehin vor einem gähnenden Finanzloch stehen. Klar, dass sie und mit ihnen die Länder Kompensationen fordern. Was, wenn man es konsequent zu Ende denkt, bedeutet, soll der Bund seine Pläne doch selbst ausbaden. Empfiehlt die neue Osnabrücker Zeitung. Zeit Online meint dazu: Die staatstragenden Parteien, die in Bund und Ländern noch die Mehrheit stellen, wollen und müssen zeigen, dass sie gemeinsam einen Aufschwung organisieren können. Und dass das föderale System, und sei es über einen Vermittlungsausschuss, nicht nur Hemmschuh, sondern Reformmotor sein kann. Weil fairer Interessensausgleich zwischen den Ebenen nicht bedeuten muss, es geht im Zweifel nichts voran. Sondern weil das Ziel ein Kompromiss sein sollte, der mehr ist als nur die halbe Wegstrecke zwischen zwei Extremen. Das wäre bundesrepublikanische Tradition. Und ein Mittel gegen Staatsverdruss und Vertrauensverlust. Mahnt Zeit Online. Mit Blick auf die jetzt bekannt gewordenen Fälle von Cybermobbing und Pädokriminalität unterstreicht das Hamburger Abendblatt: Spätestens jetzt kann niemand mehr die Augen vor der Dimension des Bösen verschließen. Das Internet ist ein Tummelplatz von Tätern, die es bewusst auf Kinder und Jugendliche abgesehen haben. Wer da die Regulierung von angeblich sozialen Medien, von Netzwerken wie Discord oder Telegram oder auch einschlägige Online-Foren weiterhin ablehnt, schützt die Täter. Das Smartphone ist inzwischen 18 Jahre alt, die Politik aber nie volljährig geworden. Nach jedem Amoklauf diskutieren wir über das Waffenrecht, nach jedem Terroranschlag über bessere Schutzmaßnahmen. Und jetzt schweigen wir. Fragt das Hamburger Abendblatt. Das Straubinger Tagblatt gibt zu bedenken: Die Plattformen sind anders als Zigaretten oder Alkohol nicht per se eine Gefahr für Kinder und Jugendliche. Es gibt dort wertvolle Inhalte. Sie sind ein wichtiger Teil des Lebens auch junger Menschen. Gefährlich ist die unkontrollierte Art, mit der sie geführt werden. Das einzudämmen wäre Aufgabe des Staates. Mit dem Digital Services Act der Europäischen Union gibt es auch einen geeigneten Hebel, um die Betreiber in Haftung zu nehmen. Er müsste nur konsequent angewandt werden, fordert das Straubinger Tagblatt. Die Zeitungen der Mediengruppe Bayern fragen: Kann man Kindern und Jugendlichen heutzutage tatsächlich die Nutzung von sozialen Medien verbieten, so wie es manche Politiker fordern? Und eine Umfragemehrheit hierzulande befürwortet. Klar, die bunte Welt von Instagram, TikTok und Co. birgt ein Suchtpotenzial, das nicht zu unterschätzen ist. Natürlich gibt es Scharlatane, die sich an unbedarfte junge Mediennutzer ranmachen wollen. Und doch sollte es nicht in erster Linie eine staatliche Aufgabe sein, als schützende Instanz einzugreifen und Altersgrenzen festzulegen, deren Kontrolle zudem schwierig wäre. Gefragt sind Pädagogen und Eltern, heißt es bei der Mediengruppe Bayern. Ähnlich sieht es die Taz. Eine Altersgrenze für Social Media würde wenig helfen, schon deshalb, weil sie technisch schwer umzusetzen ist, wie ein Blick nach Australien zeigt. Ob eine EU-weite App zur Altersüberprüfung, an der Brüssel derzeit arbeitet, hier die Lösung bringen kann, bleibt abzuwarten. Doch selbst wenn es Europa gelingt, wäre ein Altersverbot kein guter Weg. Schließlich würden die problematischen Folgen von Social Media dadurch nicht verschwinden, sondern im besten Fall nur aufgeschoben. Und die Politik muss die Konzerne in die Pflicht nehmen. Die Plattformen, die suchthaftes Verhalten, psychische Krankheiten und Radikalisierung in Kauf nehmen, sollten ein Verbot fürchten, nicht die Nutzer, fordert die Taz. Laut NATO-Generalsekretär Rutte haben nun alle Mitgliedstaaten das 2%-Ziel erreicht. Die Zeitung ND, der Tag, kritisiert die steigenden Verteidigungsausgaben. Als flösse ins Kriegshandwerk nicht schon genug Geld, das dringend für friedliche Zwecke wie Soziales, Bildung und Klimaschutz gebraucht wird, sind die 2% aber längst kein Ziel mehr, sondern ein Sprungbrett. 5% sollen es nach Trumps Willen nun sein. Der Widerstand ist gering. Man muss sich das immer wieder verdeutlichen. Für Deutschland würde es Militärkosten von 200 Milliarden Euro im Jahr bedeuten, fast die Hälfte des gesamten Staatshaushaltes. Betont ND, der Tag. Die Lausitzer Rundschau analysiert: 11 Jahre hat es gebraucht, bis alle NATO-Staaten das 2014 gesteckte Ziel erreicht haben, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dieses Ergebnis, mehr als zu verdoppeln, wie es das Bündnis plant, wird ein Kraftakt. Denn dafür steht weniger Zeit zur Verfügung, jedenfalls wenn die Mitglieder die von Ihnen beschriebene Bedrohung aus Richtung Russland ernst nehmen. Aber genau hier liegt ein Problem, das momentan untergeht. Es gibt durchaus Unmut unter manchen Mitgliedstaaten. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat jetzt sogar den Austritt seines Landes aus der NATO ins Spiel gebracht. Mehr noch, für sein Land lohne sich Neutralität. Der Linkspopulist betritt damit gefährliches Terrain für die NATO, denn ihr Beistandsversprechen könnte ins Bröckeln geraten und dadurch ihre Abschreckungswirkung. Befürchtet die Lausitzer Rundschau, die in Cottbus erscheint. Abschließend noch Stimmen zu der umstrittenen Äußerung von Bundeskanzler Merz, nach der Israel mit dem Angriff auf Iran die Drecksarbeit für den Westen mache. Das Wochenmagazin Cicero kommentiert: Bundeskanzler Friedrich Merz hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit gezeigt, dass er die politische Kultur seines Landes verändern und neu prägen will. Dazu gehört es nicht nur, einen abwägenden Stil zu pflegen, sondern auch einprägsame und manchmal harte Begriffe zu verwenden. Dies zeichnet ihn seit Beginn seiner politischen Laufbahn vor 40 Jahren aus. Immer wieder hat man ihn wegen seiner zugespitzten Ausdrucksweise zu diskreditieren versucht, doch am Ende hat er trotz Kritik etwas erreicht, findet der Cicero. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder sieht es ähnlich. Die Angriffe Israels auf den Iran als Drecksarbeit zu bezeichnen, die von der israelischen Armee für uns alle verrichtet werde, wäre wohl den meisten Diplomaten nicht über die Lippen gekommen. Dafür ist der diplomatische Sprachgebrauch zu zurückhaltend. Das ändert aber nichts daran, dass Merz in der Sache richtig liegt. Ja, Israel verstößt mit seinen Attacken wahrscheinlich gegen das Völkerrecht. Doch den meisten Ländern, zumindest denen im Westen und in der arabischen Nachbarschaft des Iran, gefällt das eigentlich ganz gut. Darüber zu schweigen oder an dieser Tatsache schwurbelig vorbeizureden, wäre der falsche Weg. Politik bleibt nur dann begreiflich und nachvollziehbar, wenn sie die Dinge klar benennt. Und das ist hier der Fall, unterstreicht die Märkische Oder-Zeitung, mit der diese Presseschau endet. Unsere Presseschauen finden Sie auch auf der Internetseite deutschlandfunk.de und in der Deutschlandfunk-App. Die Redaktion dieser Presseschau hatte Detlef Karg, Sprecher war Jonathan Springer.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.